Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Völkerrechtler und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, politischen und eben auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und ich nehme immer wieder Sonderfolgen auf, so wie jetzt auch, nämlich immer dann, wenn etwas in der Welt passiert, das einen Kommentar von mir, ich will nicht sagen verlangt, so wichtig bin ich nicht, aber zumindest verdient, wenn man es so sagen möchte. Und jetzt gerade ist ja etwas passiert, es passiert ständig etwas. Das ist auch beruflich nicht ganz einfach, weil wenn für Völkerrechtler viel zu tun ist, ist das für die Welt eher schlecht. Wir sind gewissermaßen Krisenprofiteure, die aber gar keine Krisenprofiteure sein wollen. Aber es ist etwas passiert, das doch ein bisschen mehr Diskussion bzw. Einordnung oder zumindest Kommentierung verlangt, nämlich die Wahl von Donald J. Trump zum US-Präsidenten. Wir waren schon mal an diesem Punkt vor 8 Jahren. Wir dachten, wir hätten diesen Punkt hinter uns gelassen und jetzt sind wir wieder vor diesem Punkt. Und wer weiß, wie lange Donald Trump der US- und der Weltpolitik in der einen oder anderen Form erhalten bleibt. Ich möchte heute ein bisschen fernab von aufgeregten Einordnungen und ich bin selbst gerade im ersten Moment alles andere als ruhig gewesen, als ich gesehen habe, oh Gott, das schon wieder. Aber eben auch ein bisschen als Selbstzähmung möchte ich hier ein bisschen einordnen, was das bedeutet, wenn jemand wie Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wird. Ein bisschen möchte ich da zurückblicken auf seine erste Amtszeit, aber eben auch auf den aktuellen Wahlkampf, auf Aussagen von ihm, auf Aussagen von ihm nahestehenden Politikern und ganz allgemein auch auf Aussagen von vor allem europäischen Politikern, aber auch von Wladimir Putin, weil jetzt wird ja sehr viel gemutmaßt. Das ist ja auch Teil meines Jobs, aber vielleicht kann man das zumindest versuchen, ein wenig auf den Boden zu bringen. Der langen Rede kurzer Sinn, worum geht's hier? Mit Donald Trump wird jemand US-Präsident, der für eine von 4 Traditionen der US-Außenpolitik steht. Was meine ich damit? Es gibt hier mit dem US-Politologen Walter Russell Mead gesprochen 4 verschiedene Ansätze, wie die USA Politik gestalten. Es gibt den Wilsonianismus, benannt nach dem US-Präsidenten Woodrow Wilson. Das ist der, der im Ersten Weltkrieg US-Präsident war, der die berühmten 14 Punkte formuliert hat. Unter denen war unter anderem auch die Gründung der Vereinten Nationen. Das ist ein wenig auch Anknüpfen an Immanuel Kant. Warum an Immanuel Kant? Weil der ja in seiner Schrift zum ewigen Frieden aus dem Jahr 1795 gewissermaßen die Vision geprägt hat, dass echter Frieden, genuiner Frieden möglich ist. Und in dieser Tradition steht eben Woodrow Wilson. Da steht auch der Gedanke, dass Frieden möglich ist, wenn er auf 3 Säulen ruht. Auf wirtschaftlicher Verflechtung, also auf freiem Handel zwischen Nationen. Dann darauf, dass Staaten demokratisch verfasst sind. Bei Immanuel Kant ist noch von Republiken die Rede, aber es entspricht in etwa dem, was wir heute als liberale Demokratie bezeichnen. Und als 3. Säule, dass es eine internationale Organisation gibt, eine Föderation von Republiken. Und diese 3 Punkte sind im Übrigen am ehesten umgesetzt mit der Schaffung der Europäischen Union. Die hat ja die Kopenhagener Kriterien, die besagen, dass man um der EU beizutreten, eben eine funktionierende, auf rechtsstaatlichen Prinzipien beruhende, marktwirtschaftlich organisierte Staatsform haben muss, die eben auch Minderheiten und Menschenrechte achtet. Und insofern ist die EU ein gewissermaßen exklusiver Club im Sinne von Immanuel Kant, weil zusätzlich dazu, dass man nur als Demokratie beitreten kann, muss man eben auch, oder mit dem Beitritt will man ja auch die 4 Freiheiten umsetzen, also die Freiheit von Personenverkehr, von Warenverkehr, von Kapitalverkehr und vom Dienstleistungsverkehr. Also ich kann jetzt auch meine beginnende Midlife-Crisis nützen und mit Pascal Mercier gesprochen, der hat ja einen Roman mit dem Titel geschrieben, einen Nachtzug nach Lissabon nehmen und dort versuchen, ein neues Leben zu beginnen. Ich kann aber auch einen Nachtzug nach Madrid nehmen oder in jedes andere Land der Europäischen Union beziehungsweise dessen Hauptstadt oder eine andere schöne Stadt. Das meint man eben mit diesen Grundfreiheiten der Europäischen Union. Und das ist, wenn man sich das global ansieht, eine Ausnahmeerscheinung. Aber sie hat einen Vordenker, sie hat mehrere Vordenker natürlich, aber die Europäische Union hat den vielleicht wichtigsten Vordenker, Immanuel Kant. Und Woodrow Wilson hat auch im Sinne von Immanuel Kant gedacht, als er den Völkerbund, den Vorläufer der Vereinten Nationen, ich will nicht sagen erschaffen hat, aber eben vorausgedacht hat bzw. umgesetzt hat. Und es war umso ironischer, dass dann die USA wohl Woodrow Wilson, der US-Präsident zur Zeit des Ersten Weltkriegs und danach, eine treibende Kraft hinter der Schaffung vom Völkerbund war. Und das war übrigens das erste Mal, dass eine genuine internationale politische Organisation geschaffen wurde. Und dann waren aber die USA trotzdem nicht dabei. Und warum waren die USA nicht dabei? Weil für den Beitritt zum Völkerbund die Zustimmung vom US Congress notwendig gewesen wäre, beziehungsweise notwendig war. Und die hat Woodrow Wilson eben nicht bekommen, weil er war lange weg bei den Verhandlungen zu den Pariser Vorortverträgen, weil da ist ja auch die Satzung vom Völkerbund drin, die ist angehängt beim Vertrag von Versailles, wenn man sie sucht. Und bei all diesen Verhandlungen war er aber zu Hause abwesend. Und das ist wohlgemerkt über 100 Jahre her. Also man kann es sich schon denken, da gab es keine Möglichkeit, über Internet, Social Media, Smartphones und dergleichen so zu wirken, als wäre man ohnehin zu Hause, weil da war der US-Präsident in Europa und damit war er weit weg und hat eben den Rückhalt im US Congress verloren und konnte dann eben entsprechend nicht umsetzen, einen Beitritt zu genau der Organisation, deren Schaffung er vorangetrieben hat. Weil Woodrow Wilson und wie gesagt auch der ganze Wilsonianism, der nach ihm benannt ist, war ein Vertreter der Idee, dass Frieden vor allem dann möglich ist, wenn Staaten sich zu einem politischen Verbund, eben dem Völkerbund, zusammenschließen. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, die Vereinten Nationen sind genauso auch ein Wilsonianism Project, also im Geiste von Woodrow Wilson, der wiederum im Geiste von Immanuel Kant gedacht und gehandelt hat. Und da hat man aber es geschafft, dass die USA beitreten, vor allem indem man ihnen die Vetomacht gegeben hat, beziehungsweise ihnen ein Vetorecht gegeben hat. Sie sind ein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, das ist die erste Grundbedingung für ihren Beitritt und sie können auch immer ein Veto einlegen, also die UNO kann nichts tun, was die USA nicht wollen und das hat vor allem dann Auswirkungen, wenn die USA selbst unmittelbar betroffen sind oder wenn sie mittelbar betroffen sind, weil man zum Beispiel Sanktionen beschließen möchte auf UNO-Ebene gegen einen Alliierten der USA oder vielleicht sogar die Gewaltanwendung, also militärische Mittel gegen einen Alliierten der USA beschließen möchte. Das ist dann natürlich der Grund, manche mögen es sich vielleicht eh schon denken, warum es zum Beispiel keine Sicherheitsratsresolutionen oder sogar die Ermächtigung von Waffengewalt gegen Israel geben wird und auch noch nie in intensiver Form gegeben hat, weil eben Israel hier einen entsprechenden Verbündeten hat im Sicherheitsrat, der sowas verhindern kann. Und natürlich sind die USA nicht die einzige Vetomacht, also nicht der einzige Staat, der ständig im Sicherheitsrat vertreten ist. Die Zusammensetzung des Sicherheitsrats ergibt sich ja aus den Siegermächten, den wichtigsten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs und deswegen sitzen dort die Briten noch immer, obwohl sie weltpolitisch wirklich alles andere als bedeutend und bedeutsam sind heute. Genauso auch Frankreich, das kann man am ehesten noch rechtfertigen, dass sie hier vielleicht zumindest in Ansätzen die Interessen der Europäischen Union vertreten. Dann ist dort noch China und Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion. Das heißt, die aktuellen machtpolitischen Verhältnisse sind nicht 1:1 abgebildet, sind es schon länger nicht, aber alle Reformversuche zum Sicherheitsrat sind mehr oder weniger gescheitert. Das Einzige, was man geschafft hat, ist, dass man die Mitgliedschaft von 11 auf 15 Nationen erweitert hat, weil es eben heute ungleich mehr Staaten gibt als zum Zeitpunkt der Gründung der Vereinten Nationen. Damals waren es ja 51 Gründungsmitglieder und heute gibt es 193 Mitgliedstaaten. Was man beim Wilsonianism auch noch bedenken muss, ist, dass er natürlich auch missbrauchsanfällig ist. Der, wenn man es so will, dunkelste Vertreter von Wilsonianism war George W. Bush, der ja den Irakkrieg unter anderem auch damit gerechtfertigt hat, dass er bzw. die USA dem Irak Demokratie bringen wollten. Also den Irak, der davor, vor dem Irakkrieg 2003, von Saddam Hussein brutal beherrscht wurde. Also Saddam Hussein hat niemand, oder zumindest so gut wie niemand, weltpolitisch eine Träne nachgeweint. Aber gleichzeitig war dieser Angriff natürlich eine offensichtliche Verletzung des Gewaltverbots in Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Und hier hat man gewissermaßen Immanuel Kant pervertiert, aber auch Woodrow Wilson pervertiert, weil der Gedanke hier war zu sagen, naja, wenn Staaten nicht von innen heraus demokratisch werden, dann muss man eben von außen nachhelfen. Dass das nicht besonders nachhaltig war, ist bekannt. Der Irak ist eben nicht zu einer funktionierenden und stabilen Demokratie als zentraler Anker im Nahen und Mittleren Osten geworden und gleichzeitig hat auch die USA hier massiv gelitten, ihre Reputation hat massiv gelitten und das zieht sich bis heute. Man hat das ja auch gesehen, dass dann Russland quasi argumentiert, sinngemäß, naja, wenn ihr den Irak angreifen dürft, dürfen wir auch die Ukraine angreifen. Das ist natürlich ein völliges Bullshit-Argument, aber es hat trotzdem dazu geführt, dass die USA immer dann, wenn sie auf die Einhaltung des Völkerrechts pochen, daran erinnert werden, dass sie es unter manchen Präsidenten auch alles andere als allzu ernst genommen haben. So viel kurz zum Wilsonianismus. Also ihr seht, der beruht auf dem Gedanken, dass man einerseits Demokratie fördert, dass man andererseits auch eine starke internationale politische Organisation schafft und auch in der ein aktives Mitglied ist und in seiner extremsten Ausprägung vertreten Präsidenten in der Tradition von Woodrow Wilson sogar die Ansicht, dass man zur Not eben Demokratie mit Waffengewalt herbeiführen muss. Wie man sich denken kann, ist Donald Trump alles andere als ein Wilsonian. Er ist einerseits alles andere als begeistert von den Vereinten Nationen bzw. allgemein politischer, multilateraler Zusammenarbeit im Rahmen von internationalen Organisationen wie auch der Welthandelsorganisation, nach der WHO beliebtestes Angriffsziel zu nennen. Und Donald Trump selbst ist ja jetzt nicht gerade der allerdemokratischste, also kann man sich auch denken, dass er jetzt nicht so interessiert daran ist, andere Länder mit Waffengewalt zu demokratisieren. Und jetzt möchte ich ganz kurz einen 8 Jahre alten Ausschnitt von einer Diskussion von ihm mit Jeb Bush, und ja, der Nachname ist kein Zufall, auch der ist aus der Bush-Familie, aus dem US-Wahlkampf bei der ersten Wahl von Donald Trump, also den Vorwahlen, als man noch gesagt hat, naja, Donald Trump, der kandidiert da auch, aber das ist kein ernstzunehmender Kandidat. Naja, wir wissen alle, wie das geendet hat und jetzt möchte ich eben ganz kurz vorspielen, wie Donald Trump die Außenpolitik bzw. genau genommen den Irakkrieg 2003 scharf kritisiert und ich glaube, dass diese Kritik, die im Übrigen auch, wenngleich in anderer Formulierung von zum Beispiel Barack Obama getragen wurde und die auch dazu beigetragen hat, dass Barack Obama gewählt wurde, dass diese Kritik sehr positiv wahrgenommen wurde, weil die USA nach dem Irakkrieg und der langen Zeit der daran anschließenden Besetzung des Iraks und dem gescheiterten Versuch, den Irak eben wie gesagt genuin in ein funktionierendes demokratisches Land umzubauen, dass das zu einer enormen Kriegsmüdigkeit und Interventionsmüdigkeit in den USA geführt hat. Und das hat eben dazu auch geführt, dass Donald Trump gewissermaßen außenpolitisch mit seinen Aussagen viel positive Resonanz gefunden hat. Aber jetzt eben ganz kurz Ton ab zu diesem Ausschnitt aus seiner Debatte mit Jeb Bush, dem Bruder von George W. Bush, der eben 2016 im Vorwahlkampf auch US-Präsident werden wollte.
Obviously, the war in Iraq was a big fat mistake, all right? The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives, we don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake.
So
George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East.
Der Vollständigkeit halber möchte ich aber auch einen kleinen Ausschnitt aus der Howard Stern Show aus dem Jahr 2002 vorspielen, wo Donald Trump nicht so ganz gegen den Irakkrieg war. Man muss bedenken, und so alt bin ich mittlerweile, das war eine sehr hitzige Debatte. Und das war ja auch eine nach 9/11 geführte Debatte. Was ich nicht vorgespielt habe, nämlich bei dem Ausschnitt in der Diskussion mit Jeb Bush, war, dass er Jeb Bush auch vorgeworfen hat, gewissermaßen nicht nur die Außenpolitik von seinem Bruder, als der Präsident war, nicht nur den Irakkrieg, sondern auch, dass während George W. Bush Präsident war, 9/11 passiert ist. Also, und da hat dann übrigens auch das Publikum gebuht, aber man hat gesehen, Donald Trump, wie er heute ist, war auch vor 8 Jahren schon so. Erstens kein Blatt vor den Mund nehmen und zweitens Sachen sagen, die enorm provokant sind und die gewissermaßen auch ihm mediale Aufmerksamkeit verschaffen, aber eben über Grenzen hinausgehen, weil 9/11, das ist ja auch so ein ganz, ganz emotionales Thema und weil das so ein emotionales Thema ist, war das eben auch eine entsprechende Stimmung in den USA, die für den Irakkrieg war, weil, und da sind wir bei der zweiten Rechtfertigung, nicht nur, dass man gesagt hat, man möchte den Irak in eine funktionierende Demokratie, die dann eben mit den USA eine Partnerschaft aufbauen könnte, umbauen, sondern man hat auch gesagt, dass Saddam Hussein ja gewissermaßen Netzwerke hat, die bis zu Al-Qaida reichen, also bis zu den Drahtziehern der Anschläge vom 11. September. Das war eben die zweite große Rechtfertigung für den Irakkrieg. Und deswegen war die Stimmung in den USA so, dass man sich nicht so ganz oder viele sich nicht so ganz getraut haben, gegen den Irakkrieg öffentlich aufzutreten. Das war ein von der Mehrheit der Politik und der Bevölkerung getragener Krieg. Und auch Donald Trump selbst war jetzt nicht unbedingt der größte Gegner von diesem Krieg, wie er in dem Ausschnitt aus der Howard Stern Show aus dem Jahr 2002 jetzt gleich, er ist übrigens nur ganz, ganz kurz, hören werdet.
Are you for invading Iraq?
Yeah, I guess so. I wish the first time it was done correctly.
Und im Zuge des US-Wahlkampfs 2016 hat man Donald Trump auf diese Aussage bei der Howard Stern Show angesprochen. Und er hat's geschafft, wie so oft, das dann wieder so darzustellen, dass man jetzt ihm keinen Strick daraus drehen konnte. Also hört einfach mal selbst rein.
There's a report now out tonight on BuzzFeed that I have not heard it. It includes an audio clip of what appears to be you on Howard Stern talking on the radio on September 11th, 2002. He asked you, are you for invading Iraq? You said, yeah, I guess so. You know, I wish the first time it was done correctly. Is that accurate? Do you remember saying that?
No, but I mean, I could have said that. Nobody asked me. I wasn't a politician. It was probably the first time anybody asked me that question.
But does that?
But by the time the war started, that was quite a bit before.
Yeah, this was 2002. Yeah,
by the time the war started, I was against the war. And there are articles, I mean, there are headlines in 2003, 2004 that I was totally against the war. And actually, a couple of people in your world, in terms of the pundits, said, you know, there's definite proof in 2003, 2004, Trump was against it.
Well, 2004, so there's a Reuters article which you pointed to a lot, and there were right. A couple of comments you made, I think, at a Vanity Fair party, right. And what other comment. Those were, I think, a couple of weeks after the war began.
Which is okay. A lot of people said, you know, it was so early that even if it was a little bit after the war, I mean, he was totally against the war. I was very much against it. That was probably the first time I was ever even asked about the war. Howard, who's a great guy, by the way, a lot of people don't understand that, but he is Howard.
It's a great interview.
He's a great interviewer. He's a very talented guy and a good guy. But that was probably the first time, I don't remember that, but it was probably the first time I was asked about it.
Okay. And you know, again, I haven't heard of it, but you may have said
sector, this. Yeah, I may have. When you're in the private sector, you know, you get asked things and, you know, you're not a politician. And probably the first time I was asked, by the time the war started, I was against it. And shortly thereafter, I was really against it.
Der langen Rede kurzer Sinn, Donald Trump ist gewiss kein Wilsonian-Präsident und wird auch keiner mehr werden, weil er einerseits, wie gesagt, selbst jetzt nicht gerade ein Vertreter der liberalen Demokratie ist und er eben auch sich positioniert hat als zwar nicht isolationistischer Präsident, aber ganz klar gegen den Interventionismus aus der Ära von George W. Bush. Also er hat Kapital geschlagen aus der Kriegsmüdigkeit, aus der Interventionsmüdigkeit der USA nach dem Irakkrieg und der lange andauernden und letztlich vollkommen gescheiterten Zeit der Besatzung des Irak. Und damit wäre ich jetzt am Ende der ersten Tradition von US-Präsidenten eben dem Wilsonianismus angelangt und möchte jetzt als zweites noch eine weitere vorstellen, den Hamiltonismus, benannt nach Alexander Hamilton, einem der Gründerväter der USA und im Übrigen der einzige Namensgeber einer der vier Traditionen von US-Präsidenten, der nicht selbst ein US-Präsident war. Er war aber Finanzminister und einer der wichtigsten Berater von George Washington und damit vom ersten Präsident der USA. Er war von 1789 bis 1795 Finanzminister und da hat er einerseits den Grundstein gelegt für das spätere Federal Reserve System und andererseits hat er aber auch den Grundstein gelegt für den US-Protektionismus des 19. Jahrhunderts, indem er eben hohe Zölle auf gewisse Waren vorgeschlagen und durchgesetzt hat, um die US-Industrie, diese, man nennt das Infant Industry, zu schützen. Warum Infant? Weil die dahinterstehende These ist, dass man sagt, junge Unternehmen sind gewissermaßen wie Kleinkinder, sie müssen erst geschützt werden, bis sie alt genug sind, eben um mit den großen Unternehmen auf der Welt und damals eben nicht ganz auf der Welt, sondern vor allem eben mit den britischen Unternehmen in Konkurrenz treten zu können. Weil die britischen Unternehmen, das waren eben schon Erwachsene, die US-Unternehmen waren Kinder und man musste sie mit Zöllen vor Wettbewerb durch die Erwachsenen schützen, bis sie eben selbst groß und stark genug sind, um mit den Erwachsenen in einen Wettbewerb treten zu können. Und wie ihr merkt und diejenigen von euch, die es ja auch miterlebt haben, US-Präsident Donald Trump war ja in seiner ersten Amtszeit durchaus ein Freund von Zöllen. Also man kann bei den unterschiedlichen Traditionen nicht immer sagen, ein Präsident ist nur ein Jacksonian-Präsident oder ein Hamilton-artiger Präsident oder ein Wilsonian-Präsident. Oft ist es eine Art Mischung. Auch George W. Bush hat ja schon Zölle auf Stahl eingehoben. Also er war irgendwo extrem bzw. pervertiert, Wilsonian mit dem Irakkrieg, aber er war, wenn es um Zölle ging, auch gewissermaßen ein Hamiltonian. Also man sieht einmal mehr, es ist nicht entweder oder, jeder Präsident nimmt Anleihen an unterschiedlichen Traditionen, man kann sie einordnen, aber das bedeutet nicht, dass sie die eine oder die andere Weltsicht oder die damit verbundene Politik zu 100% umsetzen. Es ist gewissermaßen eine Orientierungshilfe, um Präsidenten einordnen und einschätzen zu können, aber heißt nicht, dass sie entweder A oder entweder B tun. Manchmal tun sie eben auch irgendetwas dazwischen, einhalb gewissermaßen. Wo die Hamiltonian ist, sich ganz entscheidend unterscheiden von Donald Trump und der außenpolitischen Tradition, der er am ehesten entspricht, ist die Bedeutung von Handel und Handelsrouten. Für die Hamiltonians ist einerseits, obwohl sie Realisten sind, der Handel ganz entscheidend und Handelsrouten und andererseits auch die Möglichkeit, das Militär einzusetzen, um Handelsrouten abzusichern. Das heißt, sie glauben einerseits, und da sind sie durchaus europäisch, kontinentaleuropäisch geprägt, an Realismus in dem Sinne, dass Staaten ihren National Interest, also ihre Eigeninteressen, vehement vertreten sollen. Aber andererseits sagen sie, und da sind sie eben anders als ihre europäischen Gegenspieler des 19. Jahrhunderts, sie glauben nicht, dass es ein Nullsummenspiel ist. Also die Europäer des 19. Jahrhunderts dachten, wenn Österreich sicherer ist zum Beispiel, dann ist im Gegenzug irgendein anderer Staat aus dem Mächtegleichgewicht weniger sicher. Also je stärker Österreich und später Österreich-Ungarn, umso schwächer zum Beispiel vielleicht Preußen oder eben Deutschland oder Frankreich. Oder je stärker Frankreich, desto weniger stark das Vereinigte Königreich. Macht ist immer, sagen wir, 100% und es kommt darauf an, wer wie viel Prozent davon hat. Und die außenpolitische Tradition von Alexander Hamilton und seinen Nachfolgern gewissermaßen sagt, nein, es kann auch sein, dass Staaten gemeinsame Sicherheits- und Wirtschaftsvereinbarungen treffen, die beide sicherer machen oder beide reicher machen. Also für sie ist Handel ganz, ganz oben und Handel ist auch ein vitales Instrument, um die Sicherheit und den Wohlstand von mehreren gleichzeitig zu erhöhen. Und ganz entscheidend für Handel sind natürlich, wie gesagt, auch Handelsrouten. Und die müssen entsprechend erst mit einer Navy, also mit einer Flotte abgesichert werden und dann später natürlich auch mit einer entsprechenden Luftwaffe. Also eben die Freiheit des Luftraums, wenn man es so möchte, die ja verkörpert wird durch die 1944 gegründete Internationale Organisation für die zivile Luftfahrt. Und was auch noch wichtig ist bei Hamiltonians, ist, dass sie zur Not eben auch bereit sind, Gewalt, also das Militär einzusetzen, um beispielsweise die Freiheit der Weltmeere zu sichern oder eben die freie Durchfahrt durch Handelsrouten, also Freedom of Passage. Und das haben sie in der Vergangenheit gemacht. Man denke an den Panama-Kanal, man denke auch an den Suez-Kanal, obwohl das primär französische und britische Interessen waren. Und man sieht das auch gewissermaßen jetzt bei den Angriffen der Houthis auf Handelsschiffe im Roten Meer. Das sind nicht nur unter Anführungsstrichen Angriffe auf diese Handelsschiffe. Die Houthis sagen ja, das ist eine Möglichkeit, die Palästinenser zu unterstützen, indem man eben jegliches Handelsschiff angreift, das in irgendeiner Form eine Verbindung zu Israel hat. Aber es ist eben darüber hinaus auch ein Angriff auf einen Eckpfeiler der Hamiltonian Außenpolitik, die eben auf die Absicherung von Handelsrouten abzielt. Und das erklärt eben auch, warum die USA gemeinsam vor allem mit den Briten, die ja auch davon massiv betroffen sind. Man sieht das ja zum Beispiel daran, dass sehr, sehr viele, also hunderte von Handelsschiffen umgeleitet werden seitdem, um über Südafrika an ihr Ziel zu kommen, was eben länger dauert. Man merkt wirklich, dass das Rote Meer eine zunehmend weniger benutzte Handelsstrecke geworden ist. Und Hamiltonians sehen überhaupt kein Problem darin, zur Absicherung von Handelsrouten Waffengewalt einzusetzen. Ganz im Gegenteil, es ist ein Eckpfeiler ihrer Außen- und Verteidigungspolitik zu sagen, wir müssen unsere Schiffe entsprechend militärisch schützen und ganz allgemein unsere Handelsinteressen schützen. Also noch einmal, man sieht, einerseits basiert Hamiltonianismus auf dem, will nicht sagen idealistischen Gedanken, aber auf dem positiven Gedanken, dass Außenpolitik kein Nullsummenspiel ist. Andererseits basiert er ganz fundamental auf dem Gedanken, dass Handel für alle gut ist, aber das heißt nicht, dass sie Handel um jeden Preis wollen, sondern sie wollen zwar andere Märkte für sich geöffnet haben, aber im Umkehrschluss nicht immer zumindest die eigenen Märkte auch für andere öffnen. Also die Zollpolitik der USA aus dem 19. Jahrhundert, als man teilweise sehr hohe Zölle hatte, auch im Vergleich zu europäischen Ländern hohe Zölle hatte, die erklärt sich eben daraus zu sagen, andere sollen öffnen, aber ob wir öffnen, ist immer noch unsere strategisch-wirtschaftliche Entscheidung. Und das erklärt im Übrigen auch, warum Donald Trump gewiss kein Hamiltonian ist, weil Hamiltonians auch versucht haben, vor allem in den 90er Jahren, also Bill Clinton, der damalige Präsident von 92 bis 2000, wird als Hamiltonian gesehen. Vielleicht war er auch der letzte Hamiltonian, weil er eben einerseits NAFTA, also die Nordatlantik-Freihandelszone, in seiner Amtszeit verabschiedet hat und andererseits auch die Gründung der WTO in seine Amtszeit fällt, weil hier der Gedanke war, dass man vielleicht nicht unbedingt Freihandel, aber zumindest Handel, der möglichst barrierefrei ist, institutionalisiert und eben auch einen entsprechenden Streitbeilegungsmechanismus schafft, den die WTO ja hat und den Donald Trump verabscheut. Also genau diese institutionalisierte einerseits Öffnung und andererseits auch Handelspolitik, die die USA in den 90er Jahren vorangetrieben haben, sind auch der Grund, warum Donald Trump dann später gewonnen hat vielleicht oder zumindest beliebt wurde, weil er eben argumentiert hat, genau diese Handelspolitik unter Clinton hat den USA geschadet, man hat die Chinesen aufgenommen und deswegen ist auch Hillary Clinton irgendwie schuld und die WTO ist überhaupt so gemein zu den USA und warum sind wir da überhaupt dabei? Also dieser gemanagte Handel bzw. Freihandel ist für Donald Trump etwas ganz, ganz Schlechtes und allein deswegen ist er gewiss kein Hamiltonian-Präsident. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz, eben weil das vor allem 2016 so ein heißes Thema war, einspielen eine Aufnahme von Bill Clinton, wo er rechtfertigt bzw. erklärt, warum die USA nicht verhindert haben, dass China der WTO beitritt, sondern im Gegenteil grünes Licht gegeben haben. Hier ganz kurz eine Aussage von Bill Clinton dazu.
I think it would be a very good thing for the world and a very good thing for the Chinese, China winning the WTO. But the reason it would be a good thing is that it would give them participation in a rule-based system where you could have more and more open trade on fair and balanced terms. So the entry has to be a decision that has some real integrity to it and it makes sense in terms of everybody else's membership and everybody else's responsibilities. And we're just trying to work through that. I hope we can. But I think it's a very, very important objective.
Manchen von euch ist vielleicht dieses Zauberwort aufgefallen, das Donald Trump nicht gerade abfeiert, nämlich Rules-Based International Order. Die WTO ist ja ein eigenes Regelwerk, deswegen nennt man das Handelsrecht, das Welthandelsrecht auch WTO-Recht, weil der Großteil von Welthandel zwischen WTO-Mitgliedern stattfindet oder zumindest zwischen einem WTO-Mitglied und einem Nicht-WTO-Mitglied. Es gibt nur ganz, ganz wenig Handel, der zur Gänze außerhalb der WTO stattfindet. Und genau diese Rules-Based Order, die Bill Clinton hier noch nennt, ist Donald Trump bekanntermaßen ein Dorn im Auge und ganz allgemein die WTO ist ihm ein Dorn im Auge. Ich spiele jetzt ab eine Zusammenstellung von Aussagen von Donald Trump zur WTO. Er ist alles andere als ein Fan von ihr.
Oh, the trade deals. Oh, I get a headache thinking about who made these deals. One after another. WTO, NAFTA.
China's entrance into the World Trade Organization has enabled the greatest job theft in the history of our country. Hillary supported NAFTA. She supported China's entrance into the World Trade Organization.
America has lost 70,000 factories since China entered the World Trade Organization. Another Bill and Hillary-backed deal.
We have not been treated fairly by the World Trade Organization.
So we have to start showing that we know what we're doing. World Trade Organization, a catastrophe.
The tremendous money that we've paid since the founding of the World Trade Organization, which has actually been a disaster for us.
With that being said, China has been taking advantage of the United States for many years. Really, if you look at it, since the start of the World Trade Organization.
Also noch deutlicher kann man Hamiltonism im modernen Sinne, also eben als den Gedanken, dass man Handel institutionalisiert und eben auch global regelt, gar nicht zurückweisen, als Donald Trump das jetzt gemacht hat. Er hasst die WTO und ich wäre nicht überrascht, wenn er in seiner zweiten Amtszeit noch weiter geht als in seiner ersten. In seiner ersten hat er ja das Streitbeilegungssystem der WTO mehr oder weniger im Alleingang vielleicht noch nicht gekillt, aber zumindest so sehr lahmgelegt, dass es fast nicht mehr funktioniert. Wie hat er das gemacht? Indem die USA unter ihm die Nachbesetzung von Mitgliedern des sogenannten Appellate Body, also das, wenn man es so will, höchste Gericht in Handelssachen blockiert hat. Und weil dann eben nicht mehr genug Mitglieder bei diesem Appellate Body waren, hat er einfach nicht mehr funktioniert, weil irgendwann war es nur noch eine Richterin, die chinesische Richterin, und irgendwann war es gar keine Richterin oder kein Richter mehr und damit konnten bereits übrigens ab dem Zeitpunkt, wo es weniger als drei Richter und Richterinnen waren, keine Entscheidungen mehr gefällt werden. Also es existiert nur noch auf dem Papier, aber nicht in der Praxis. Und wer weiß, ob Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit nicht noch weitergeht und seine Drohung, die WTO zu verlassen, umsetzt. Möglich wäre es, er hat eine entsprechende Mehrheit. Wer weiß. So. Jetzt abschließend habe ich also gesagt, welche zwei Traditionen jedenfalls nicht auf Donald Trump zutreffen und warum seine Amtszeit ein radikaler Bruch mit der jüngeren Vergangenheit der US-Außenpolitik ist. Weil sowohl für Hamiltonisten oder Hamiltonians als auch für Wilsonians spielen die USA eine entscheidende Rolle als Ordnungsmacht. Entweder militärisch, jedenfalls aber politisch beziehungsweise diplomatisch, weil beide Traditionen sich dem Multilateralismus verschrieben haben. Also, dass man möglichst viele Staaten einbindet und kooperiert mit möglichst vielen Staaten, durchaus auch seine eigenen Interessen durchsetzt. Aber der Grundgedanke ist, dass die USA auch davon profitieren, wenn alle Staaten in der einen oder anderen Form eingebunden sind und es eben kein Nullsummenspiel ist, sondern irgendwo alle was davon haben, wenn man bei globalen Problemen oder globalen Fragen, wie zum Beispiel Handel, aber natürlich nicht nur, eben auch globale Lösungen findet. Das spielt mit Donald Trump jedenfalls nicht mehr. Deswegen möchte ich noch ganz kurz zwei weitere von den insgesamt vier außenpolitischen Traditionen nennen, nämlich einerseits den Jeffersonianism und andererseits den Jacksonianism, der, das gleich vorweg, am ehesten die Tradition ist, die Donald Trump entspricht. Aber zuerst noch ganz kurz zum Jeffersonianism, der nach dem dritten Präsidenten der USA benannt ist und der im Vergleich zu Hamilton und eben Wilson wesentlich zurückhaltender war außenpolitisch und diese Tradition hat aber nachgewirkt bis zum Zweiten Weltkrieg. Erst danach haben die anderen zwei Traditionen sich durchgesetzt und haben auf alle Präsidenten seit 1945 und eigentlich auch schon davor, auch schon auf Roosevelt, auf die eine oder andere Art gewirkt. Aber man darf nicht vergessen, es gibt auch andere außenpolitische Traditionen, die stärker auf Zurückhaltung pochen und die eben keine Rolle für die USA vorsehen, als globale Ordnungsmacht auf die eine oder andere Art zu agieren. Innenpolitisch überschneidet sich Thomas Jefferson mit Alexander Hamilton und gleichzeitig hatten sie aber auch widersprüchliche Ansichten. Also Jefferson hat beispielsweise die US-Verfassung so interpretiert, dass es keine darin, wie auch immer, verankerte Grundlage gibt, die spätere Federal Reserve Bank zu gründen, während Hamilton gesagt hat, das steht zwar nicht explizit drin, leitet sich aber implizit daraus ab. Der zweite große Gegensatz bestand darin, dass Hamilton die Industrie subventionieren und eben auch protegieren wollte mit hohen Zöllen, während Thomas Jefferson wiederum stärker auf den Schutz bzw. die Förderung der Landwirtschaft geachtet hat. Und als letztes dann auch noch realpolitisch gab es einen Gegensatz bei der Position zu Frankreich. Thomas Jefferson war eher pro-französisch eingestellt, Hamilton wiederum war eher pro-britisch eingestellt, also eher so eine stärkere Überschneidung der US-Interessen mit denen des Vereinigten Königreichs. Und diese Gegensätze zwischen Hamilton und Jefferson spiegeln sich dann auch ganz allgemein in den beiden außenpolitischen Traditionen wider. Für die Jeffersonians ist Demokratie ganz, ganz entscheidend, aber sie sagen eben, dass Demokratie vor allem zu Hause entsprechend gehegt und gepflegt werden muss und sie sind im Gegensatz zu den Hamiltonians keine Pessimisten über die Natur des Menschen, sondern sehen die Natur des Menschen als etwas Positives und denken, der Mensch ist von Natur aus durchaus demokratiefähig. Sie haben viel mehr Angst davor, ob die Demokratie zu Hause nicht gefährdet werden könnte durch allzu tiefgehende wirtschaftliche und sonstige Beziehungen mit anderen Staaten. Also für Jeffersonians steht das Individuum ganz oben und Institutionen, der Staat, aber eben vor allem auch das Wirtschaft treiben, Handel treiben mit anderen ganz unten. Das heißt jetzt nicht, dass sie radikal isolationistisch wären, wenn es um Freihandel geht, aber sie haben Angst davor, dass die positiven Charaktereigenschaften eines jeden Menschen durch Institutionen korrumpiert werden könnten. Und deswegen sagen sie, wir müssen die Demokratie zu Hause fördern und nicht im Ausland fördern und schon gar nicht mit allzu viel Kontakt zum Ausland riskieren, dass der Garten zu Hause, in dem man eben zu viele einlädt, schmutzig wird, ungeordnet wird oder in irgendeiner Form gefährdet wird. Deswegen sagen viele, dass die Jeffersonians radikale Isolationisten sind, beziehungsweise, was sie auf jeden Fall sind, sie sind Nationalisten. Jetzt nicht in dem Sinne unbedingt, dass man sagt, sie wären da jetzt in irgendeiner Form abwertend oder geringschätzend gegenüber anderen Nationen, sondern sie sagen America first. Das ist gewissermaßen relativ nahe bei Donald Trump, aber der radikale Unterschied ist, dass Jeffersonians demokratisch sind, genuin demokratisch, aber stark elitär geprägt demokratisch sind, während die Jacksonians diejenigen sind, die sagen, das Volk muss regieren und die Regierenden sind ja bloße Werkzeuge des Volkes, so wie es ja auch Herbert Kickl sagt. Das heißt jetzt nicht, dass sie das auch entsprechend leben, aber der Grundgedanke von Jacksonianism ist Populismus, bei Jeffersonianism ist es Elitendenken. Jetzt kann man natürlich sagen, aber in der Praxis ist ja auch Donald Trump und all seine Freunde, Elon Musk, ich meine, der reichste Mann der Welt, dem Twitter gehört. Wenn das nicht Elite ist, wer sonst? Peter Thiel, auch einer der reichsten Männer der Welt, der mit seinem Unternehmen Palantir gewissermaßen einen Weg geebnet hat für das, was man als Überwachungskapitalismus beschreibt, Surveillance Capitalism, und der mit Sebastian Kurz sogar einen ehemaligen österreichischen Regierungschef bezahlt und entsprechend beeinflusst. Und da muss man sich natürlich auch, kurzer Exkurs, fragen, wenn jetzt österreichische Medien Sebastian Kurz als Experten zu Donald Trump einladen, dann sollten sie vielleicht auch einordnen, für wen er denn arbeitet und wie objektiv er denn überhaupt ist, sein kann oder sein möchte. Also der langen Rede kurzer Sinn, in der Praxis ist das vielleicht populistische Rhetorik, aber trotzdem stark, stark elitär. Aber trotzdem, der Unterschied zwischen Jeffersonians und Jacksonians ist, die Jacksonians sind die Populisten, die immer betonen, dass das Volk herrschen muss und die Regierenden bloße verlängerte Arme oder Handlanger des Volkes sind, während die Jeffersonians diejenigen sind, die man eher vielleicht assoziieren könnte mit dem, was man den Demokraten vorwirft, dass man eben sagt, die Democrats, die haben trotzdem immer noch so elitäre Schranken, um zu verhindern, dass Populisten an die Macht kommen, dass Populisten überhaupt erst als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt werden könnten. Also auch das, was man bei den Republicans bis vor ein paar Jahrzehnte noch hatte, dass man eben nicht gesagt hat, in den Primaries können gewissermaßen alle in irgendeiner Form mitbestimmen, wer Präsidentschaftskandidat wird, sondern eben gesagt hat, da muss man verhindern, dass ein Populist, man denke zum Beispiel an Henry Ford, das war ja der Donald Trump, der erste Donald Trump gewissermaßen keine Chance hatte, irgendwie als Präsident kandidieren zu können, obwohl er durchaus beliebt gewesen wäre, weil eben die republikanische Elite ihn verhindert hat. Bei Donald Trump hat man gesagt, man verhindert das nicht mehr, man reitet dieses populistische Pferd, weil man mit diesem populistischen Pferd entsprechend Wählerstimmen und Zugang oder eben Absicherung der Macht sicherstellen kann. Und damit möchte ich jetzt abschließend noch ein paar Worte verlieren zur US-Außenpolitik unter Donald Trump bzw. der dahinterstehenden Geisteshaltung oder das, was man vielleicht hineinlesen möchte. Der Jacksonianism ist einerseits radikal nach innen gewandt, aber andererseits auch nicht absolut idealistisch. Er sagt, die USA sollen sich um sich selbst kümmern, America first, und er sagt auch, dass der Rest der Welt die USA zumindest grundsätzlich nichts angeht. Er sagt aber nicht, dass das in jedem Fall gelten muss. Er sagt schon auch, dass die USA außenpolitische Interessen haben und diese auch entsprechend schützen müssen. Sobald US-Interessen, sei es Sicherheit, sei es Handel, gefährdet sind, werden die USA mit aller Kraft vorgehen, um diese Interessen zu schützen bzw. durchzusetzen. Der Jacksonianism der Marke Trump ist radikal egoistisch. America first, America first, und er geht davon aus, dass das bei allen anderen Staaten genauso ist, dass die auch radikal egoistisch sind. Also es ist ein sehr dunkles Weltbild, das aufbaut auf einem gewissen Egoismus, der vorausgesetzt wird bei den USA selbst, aber auch bei allen Staaten, mit denen die USA zu tun haben. Sie sind sehr skeptisch unter Donald Trump, wenn ein Staat spricht von Gemeinwohl oder von Interessen, die alle gemeinsam haben oder gemeinsam teilen. Er geht davon aus, dass alle anderen Staaten ein ebenso egoistisches Welt- und Menschenbild haben wie die USA selbst. Aus diesem Trumpschen Jacksonianism leitet sich auch die Schlüsselfrage für alle Partnerschaften mit den USA ab, vor allem im sicherheitspolitischen Bereich, nämlich man muss sich immer fragen, wozu oder wieso sollten die USA XYZ tun? Wieso sollten die USA die Ukraine unterstützen? Ist es in ihrem eigenen Interesse? Sie werden das sicher nicht nur tun, weil sie der Meinung sind, dass das Recht auf Selbstverteidigung wichtig ist und dass das Gewaltverbot der UNO-Charta wichtig ist und man dementsprechend Verstöße gegen diese Grundsätze der internationalen Staatenordnung entsprechend ahnden bzw. sanktionieren oder eben bestrafen muss. Das ist nicht die Denkart von Jacksonianist bzw. Trumpist-Realisten. Die würden sagen, haben wir einen Vorteil, wenn wir über den Umweg der Ukraine unseren Rivalen Russland und mittelbar auch unseren ganz großen Rivalen China damit schwächen. Oder wenn jetzt zum Beispiel darüber gesprochen wird, ob die baltischen Staaten oder Polen angegriffen werden könnten, dann ist die Schlüsselfrage für Realisten der Trumpschen, / Jacksonian Ausprägung, haben wir was davon, die kleinen baltischen Staaten zu unterstützen, militärisch, direkt oder indirekt? Oder haben wir etwas davon, Polen zu unterstützen? Was haben wir von den baltischen Staaten? Was haben wir von Polen? Oder ist das gar nicht in unserem Interesse? Das ist immer die Schlüsselfrage. Was sind die Top-Prioritäten und was können andere Staaten dazu beitragen, um die Top-Prioritäten der USA in irgendeiner Weise zu fördern? Das ist ein Radical Transactional Approach. Also es geht hier immer um eine Art Business-Mentalität, die umgestülpt wird auf die außenpolitische Haltung. Was können andere Staaten bieten und sollen die USA ihre wirtschaftliche und militärische Macht einsetzen, um einen anderen Staat beispielsweise zu schützen oder militärisch zu unterstützen? Und jetzt möchte ich da eben vorspielen, zum Beispiel eine Aussage vom designierten Außenminister unter Donald Trump, nämlich Marco Rubio, und was der denn gesagt hat zur Ukraine. Warum möchte ich das jetzt eingangs mal vorspielen? Weil manche haben ja gemutmaßt, ob vielleicht Mike Pompeo wieder US-Außenminister wird, der ja doch auf Seiten der Ukraine stand von Anfang an. Jetzt weiß man, es wird jedenfalls nicht Pompeo. Es schaut alles danach aus, dass es Marco Rubio wird. Und dementsprechend interessant ist es auch und wichtig ist es auch aus europäischer Sicht zu wissen, wie er über die Ukraine und den Krieg Russlands gegen die Ukraine denkt. In diesem Sinne, Ton ab.
The primary identity of Americans is American. And whether you're of Hispanic descent or African American, or in any background, you are, you know, the price of gas, the price of food, the fear of uncertainty and not being safe in your own community because people have entered the country illegally and happen to be criminals in their home countries before they came, and then they come here and commit crimes as well. Concerns about what's happening in the world, that every day there's new conflict that threatens to pull us in. These are things that that Donald Trump campaigned on. And his primary message was, I'm going to put the interests of Americans and America before anything else. And I think that's a message that's resonated and in a way that has put, that led to this very diverse coalition. And so, you know, at the end of the day, I think that that is part of the mandate. And that is that Americans of all backgrounds want a government in the Senate, in the White House, in the House, everywhere, that puts them and the things they care about ahead of what is important to somebody else, whether it be in politics or in another country. And, you know, that's an important lesson to learn and take away from all this. In the case of Ukraine, who wants war? What he's talking about is he wants the war to end. Now, as a businessman, he's not going to tell you about his negotiating tactic to bring it to a close. But I don't understand why we would not want a war like that to end. Obviously, you know, you don't have to be a fan of Vladimir Putin to want the war to end. But if you ask the Biden administration, they will tell you we are funding a stalemate. Okay? I think the Ukrainians have been incredibly brave and strong and standing up to Russia. But at the end of the day, what we are funding here is a stalemate war. And it needs to be brought to a conclusion because that country is going to be set back 100 years. Now, that doesn't mean that we celebrate what Vladimir Putin did or are excited about it. But I think there has to also be some common sense here. And that is that right now, what we are funding is a stalemate that's costing lives. And, you know, putting Ukraine, it's going to take 100 years to rebuild that poor country with everything they're facing.
Kurze Zwischenbemerkung, ich habe hier ein wenig geschnitten, also zum Beispiel die Fragen von der Interviewerin herausgeschnitten, aber ich habe den Kontext bzw. die Aussagen nicht in irgendeiner Form verfremdet oder dass es eben so aussieht, als hätte er was gesagt, was er nicht so gesagt oder gemeint hat. Also der Sinn hat sich dadurch nicht verändert. So, warum habe ich dieses Interview genommen und auch relativ lange eingespielt? Weil es meiner Meinung nach eine gute Kurzzusammenfassung von der US-Haltung unter Donald Trump sein wird. Und Marco Rubio hat sich da jetzt auch nicht allzu brachial geäußert im Vergleich zu Trump, sondern dahinter steht, ja, wir sind eh empathisch beispielsweise und vor allem mit der Ukraine, aber am Ende des Tages müssen wir auf unsere eigenen Wähler schauen und am Ende des Tages müssen wir unsere eigenen Interessen verteidigen und wahren. Und wenn die Ukraine nicht entsprechend unter unsere Interessen fällt, dann heißt das eben, dass sie zum Beispiel, um diesen Krieg zu beenden, auch vielleicht Land abgeben muss oder vielleicht auch noch zusätzliche Zugeständnisse machen wird müssen, weil man muss sich eben die Fakten auf dem Boden, die Facts on the ground, das ist eine hartschätte Übersetzung jetzt von meiner Seite, ansehen und halt auch sich damit abfinden, dass Russland das größere Land ist, das stärkere Land ist und auch das nuklear entsprechend ausgerüstete Land ist. Und am Ende des Tages, wenn es nicht so wichtig für die USA ist, dann werden sie auch nicht unnötigerweise sich in einen Krieg hineinziehen lassen, der eigentlich immer noch im Hauptinteresse der Europäer ist, beziehungsweise zumindest sein sollte. Und da möchte ich jetzt eine weitere Passage ganz kurz einspielen aus einem Interview aus dem Jahr 2024, wo Donald Trump einmal mehr gesprochen hat über seine Haltung zur NATO und zu einzelnen NATO-Mitgliedern, die er ja, vor allem Deutschland, immer wieder des Trittbrettfahrertums, des Schmarotzertums bezichtigt, weil er sagt, ihr macht nicht genug für eure Verteidigung, ihr verlasst euch immer auf uns und wisst ihr was, diese Zeit ist vorbei. Wenn es nicht in unserem Interesse ist, euch zu beschützen, dann werden wir euch nicht beschützen. Der hat ja sogar einmal gesagt, naja, er würde Russland sogar dazu ermuntern, Europa anzugreifen, weil die können sich eh nicht selbst verteidigen, die sollen endlich das lernen und anscheinend brauchen die einen russischen Angriff, um zu checken, dass sie eben nicht immer auf die Unterstützung der USA bauen können, weil die USA, wie gesagt, wenn es nicht in ihrem Interesse ist, wenn sie nicht genug davon haben, werden sie nicht das Leben ihrer eigenen Soldaten riskieren oder ihre eigenen Steuergelder dafür ausgeben. Das ist eben das radikal Neue, dieser transatlantische Gedanke und das Bauen der Europäer, immer von den USA beschützt zu werden, das ist vorbei. Dieses blinde Vertrauen, das eben dazu geführt hat, dass man nicht selbst in die eigene Verteidigung investiert, sowohl bei der geistigen Landesverteidigung, also der Bereitschaft der Bevölkerung, als auch materiell zu sagen, man braucht entsprechende Gerätschaften, um sich verteidigen zu können, dass man da ganz lange nicht genug dafür getan hat, das rächt sich jetzt und das kommt nicht von ungefähr und man muss es auch sagen, das ist auch nicht unberechtigt, alles andere als das. Aber jetzt mal ganz kurz Donald Trump himself und seine Position zur NATO.
When I got there, I said, you know what? And by the way, my biggest fan is Stoltenberg, just leaving, Secretary General of NATO. He said, when Bush came in, he made a speech and left. When Obama came in, he made a speech and left. When Trump came in, he made a speech and he said, let me see your books. And I found out in the books that nobody was paying. There were only seven countries that were paying. We were supporting NATO. They screw us on trade so bad, the European nations. And then on top of that, they were screwing us on the military. So they're taking a tremendous advantage of us, $350 billion deficit on trade. And we're then supporting them. In other words, it's not sustainable. You can't keep doing this. You can't have that, China.
Donald Trump wird ja oft vorgeworfen, er wäre erratisch, aber diesen Punkt macht er seit mindestens 8 Jahren. Zahlt für eure verdammte Verteidigung selbst. Warum sollen wir für eure Verteidigung sorgen, während ihr Trade Deals abschließt, die für uns negativ sind? Jetzt werde ich nicht lang und breit darauf eingehen, inwiefern das stimmt, dass diese Trade Deals, also die WTO oder sogar das geplante Handelsabkommen zwischen der EU und den USA wirklich so böse sind, wie er immer sagt. Spoiler, nein, sind sie nicht. Aber in seinem Kopf sind sie es. In seinem Kopf ist Handel ein Zero-Sum-Game und er hat das Gefühl, dass vor allem Deutschland die USA ausgenützt hat, dass Deutschland das billige Gas aus Russland bekommt, dass Deutschland stark auf Exporte gesetzt hat und umgekehrt aber nichts getan hat, um sich selbst zu verteidigen. Da hat man schön die USA zahlen lassen. Das ist für ihn ein ganz, ganz vitaler Punkt. Und ich habe gehört aus verlässlicher Quelle, wo ich aber nicht weiß, ob diese Quelle zitiert werden will, dass er auch bei persönlichen Gesprächen hinter verschlossenen Türen Deutschland gegenüber, damals Angela Merkel gegenüber, sehr, sehr aggressiv aufgetreten ist. Also das ist wirklich ein Thema, das auf seiner Liste ganz, ganz oben steht. Und da möchte ich auch noch ganz kurz etwas sagen für all die Trump-Fans in Deutschland oder in Österreich. Die Handelspolitiken, die Trump gegenüber Europa fahren wird, werden vor allem Deutschland und damit abgeleitet auch Österreich betreffen, weil die deutsche Autoindustrie hat sowieso schon genug Probleme. Sie wird durch die zumindest im Raum stehenden Maßnahmen von den USA nochmal härter getroffen werden und Österreich, das ja wie ein Appendix an der deutschen Automobilindustrie dranhängt, wird davon auch hart getroffen werden. Also bitte zweimal überlegen, ob man Donald Trump als Deutscher oder Österreicher wirklich so abfeiern sollte, weil es ist nicht so, dass man da jetzt umgekehrt sagen kann, ja, und wir machen dann einfach Protektionismus gegenüber den USA, diese Zero-Sum Ratio dahinter geht als solche nicht auf. Deutschland und Österreich sind von Exporten abhängig und wenn die USA mit Zöllen versuchen, Exporte einzuschränken, dann hat das massive wirtschaftliche Auswirkungen auf Deutschland und Österreich und ganz, ganz viele andere EU-Länder ebenso. Das nur als Zwischenbemerkung. Ich mache heute so einige Zwischenbemerkungen. Weil Jens Stoltenberg, der ehemalige NATO-Generalsekretär, angesprochen wurde von Donald Trump, möchte ich den selbst auch kurz zu Wort kommen lassen, der auch eine relativ nüchterne und, ja, man kann es sagen, durchaus positive Sicht auf, jetzt vielleicht nicht Donald Trump selbst, aber auf die Auswirkungen von Donald Trump vertreten hat.
I think what it will mean for all of us is that you have a president who is experienced, who is extremely clear about what he wants. He will push us all to spend more on defense and he is right on this. He was right, he got his way, we went to the 2%. Thanks to his doing for a large part, but he will also do force us to more in the future. And when you look now at North Korea getting involved in Ukraine, delivering the latest state-of-the-art, getting delivered the latest state-of-the-art missile technology from Russia, the fact that China, Iran, North Korea and Russia are working together. This is a threat not only to the European part of NATO, but also to the United States mainland, but also to our partners like Japan.
Bisschen fühle ich mich schon, als hätte ich jetzt eine kleine Zeitreise gemacht, weil so manche Debatten haben wir vor 8 Jahren auch schon geführt, nämlich als Donald Trump zum ersten Mal gewählt wurde. Sei es rund um die Regulierung von Social Media, sei es rund um mehr Ausgaben für die Verteidigung oder sei es um die Emanzipation der EU bzw. allgemeiner Europas von den USA, weil man sich eben nicht mehr zu 100% auf sie verlassen kann. Vielleicht das eh nie konnte, aber jetzt weiß man es jedenfalls definitiv. Und in dem Kontext möchte ich ganz kurz den französischen Präsidenten Macron zu Wort kommen lassen auf Französisch, aber ich werde es dann auch ganz kurz übersetzen, der einmal mehr gefordert hat, Emanzipation von den USA bzw. eine gemeinsame europäische Verteidigung und Außenpolitik. Das ist aber ein sehr, sehr alter Hut. Also diese französische Forderung kann man bis zu Charles de Gaulle zurückverfolgen. Was daraus geworden ist, sehen wir heute wenig bis gar nichts. Und der Wake-up-Call 2016 war kein Wake-up-Call und der Wake-up-Call 2024 wird, glaube ich, auch keiner sein. Dazu ist Europa zu divers und zu widersprüchlich in den Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten der EU. Aber Ton ab, lassen wir ganz kurz Herrn Macron auch noch zu Wort kommen. Im Grunde genommen denke ich, dass unsere Rolle hier und innerhalb der Europäischen Union nicht darin besteht, die Wahl von Donald Trump zu kommentieren, zu sagen, ob es etwas Gutes oder was Schlechtes ist. Er wurde durch die Amerikaner, durch das US-amerikanische Volk gewählt und er wird die Interessen der US-Amerikaner verteidigen. Und das ist legitim, das ist gut, das ist verständlich. Die Frage ist, sind wir bereit, die Interessen der Europäer zu verteidigen? Das ist die einzige Frage, die wir beantworten müssen. Und ich selbst denke, das ist unsere Priorität. Und wir sollten das nicht auf eine naive transatlantische Art und Weise tun und auch nicht, indem wir unsere Allianzen hinterfragen und auch nicht mit einem beschränkt nationalistischen Denken, das uns davon abhält, die Herausforderungen durch China und die USA anzunehmen und ihnen zu begegnen. Das ist ein entscheidender Moment in der Geschichte für uns als Europäer. Die Frage, die wir im Grunde genommen beantworten müssen, wollen wir über die Geschichte lesen, die von anderen geschrieben wird, die Kriege, die Wladimir Putin begonnen hat, die Wahlen in den USA, die technologischen und handelspolitischen Maßnahmen und Schritte von den Chinesen? Oder wollen wir unsere eigene Geschichte schreiben? Ich selbst glaube, dass wir die Stärke haben, die Geschichte zu schreiben. Unsere Volkswirtschaften sind stark. Unsere Länder haben gut ausgebaute Verteidigungssysteme. Und wir stehen für etwas. Die Europäische Union hat 440 Millionen Einwohner in ihren 27 Ländern. Und die Europäische Politische Gemeinschaft hat über 700 Millionen Einwohner. Wenn wir uns dazu entscheiden, uns dessen bewusst zu werden, was wir repräsentieren, geopolitisch und wirtschaftlich, dann macht uns das unglaublich stark. Es gibt keinen Markt mit 700 Millionen Einwohnern, der durch die Geschichte so geeint ist, solche Interessen und Werte hat wie wir, auf diesem Tisch oder auf irgendeinem anderen Tisch. Das klingt alles schön und gut, aber allein mir fehlt der Glaube, weil wie gesagt, diese Wake-up-Calls für Europa gab es in der Vergangenheit zuhauf. Eigentlich hätte Europa sich aller spätestens schon 2003 auf eigene sicherheitspolitische Beine stellen müssen, nämlich als die USA im Alleingang oder mehr oder weniger im Alleingang, sie wurden ja auch von den Briten oder auch, gerne wird das übersehen, von den Polen militärisch unterstützt, aber als sie eben mehr oder weniger im Alleingang den Irak 2003 angegriffen haben, obwohl sogar Frankreich und Deutschland vehement oder anscheinend nicht vehement genug gegen den Irakkrieg waren und Frankreich vor allem auch damit gedroht hat, im Sicherheitsrat das Veto zu verwenden, um eine Autorisierung des Angriffs auf den Irak nicht entsprechend zuzulassen, weil man eben der Meinung war, dass es auch andere Mittel noch gegeben hätte als den Beginn eines Krieges, um die Abrüstung im Irak unter Saddam Hussein voranzutreiben bzw. ihn auch sonst wie militärisch zu schwächen. Also Seit über 20 Jahren gibt es ein dringendes Bedürfnis, sicherheitspolitisch auf eigenen europäischen Beinen zu stehen. Seit noch längerem, also spätestens seit Charles de Gaulle, gibt es immer wieder die Rhetorik, sich von den USA zu emanzipieren, entsprechend europäisch zu denken. Also so schön diese Reden in schönsten Französisch oder auch anderen Sprachen auch sein mögen, für mich sind sie nichts wert, solange ihnen keine Taten folgen. A little less conversation, a little more action. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch einmal zurück zu Donald Trump und zu Zitaten von Donald Trump, nämlich konkret zu seiner letzten Rede zurückkehren, die er in seiner ersten Amtszeit bei der UNO gehalten hat, im Jahr 2020. Ich werde sie nicht zur Gänze vorspielen, aber ganz entscheidende Momente oder Passagen werde ich vorspielen. Ihr müsst euch jetzt in das Jahr 2020 zurückdenken und auch bei dieser Rede bedenken, dass er sie nicht vor Ort in New York gegeben hat, sondern diese Rede vorab aufgenommen wurde, weil eben bei der Pandemie es auch bei der Generalversammlung diese Elefantenrunde der großen Namen der World Leaders nicht physisch gegeben hat, sondern nur digital.
As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my travel ban on their country, even as they canceled domestic flights and locked citizens in their homes. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. In addition, every year, China dumps millions and millions of tons of plastic and trash into the oceans, overfishes other countries' waters, destroys vast swaths of coral reef, and emits more toxic mercury into the atmosphere than any country anywhere in the world. China's carbon emissions are nearly twice what the U.S. has, and it's rising fast. By contrast, after I withdrew from the one-sided Paris Climate Accord, last year America reduced its carbon emissions by more than any country in the agreement. Those who attack America's exceptional environmental record while ignoring China's rampant pollution are not interested in the environment. They only want to punish America, and I will not stand for it.
Und in dieser Rede hat Donald Trump wie so oft keine Gefangenen genommen. Er war relativ staatsmännisch, aber relativ zu sich selbst bedeutet natürlich bei Donald Trump nicht sehr viel. Und er hat ganz, ganz gezielt China attackiert. Er hat auch den Coronavirus als China Virus bezeichnet. Man erinnere sich auch an seinen Tweet, als er den Coronavirus als Kung Flu bzw. also Covid-19 als Kung Flu bezeichnet hat. Und er hat damals ganz, ganz offen und offensiv kommuniziert, dass China die Top-Priorität und der Top-Rivale von den USA sind. Und ich glaube nicht, dass sich daran allzu viel geändert hat. Man wird es sehen, aber jetzt einmal kurz Ton ab. Erster Ausschnitt aus der letzten Rede bei der UNO-Generalversammlung, wenn auch nur digital, von Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. Also, China, China, China. Diesen Shift to Asia gab es ja bereits unter Barack Obama, also dass man gesagt hat, weniger konzentrieren auf den Nahen und Mittleren Osten, weniger auf Europa. Europa kann jetzt langsam eh schon selbst auf sich aufpassen. Der Zweite Weltkrieg ist lang genug her. Jetzt muss man die geopolitischen Prioritäten verlagern in Richtung Südostasien und vor allem in Richtung China als der große geopolitische Rivale. Und das hat er ja auch in dieser Rede mehr als klargestellt. Ich bin auch schon gespannt, ob Trump wirklich China hier zur Verantwortung ziehen möchte für den Ausbruch und die Verbreitung des Coronavirus oder ob das auch schon wieder wie so viele andere Dinge in Vergessenheit geraten ist und auch weiter vergessen bleiben wird. So, jetzt möchte ich ganz kurz eine weitere Passage noch vorspielen aus dieser Rede, die manche oder viele oder vielleicht alle von euch überraschen wird, weil die Worte von Donald Trump großteils mit ab, jetzt Freudscher, mit Ausnahme von dem, was er zur Abtreibung sagt, vielleicht nicht etwas sind, was man von ihm erwarten würde. Ton ab, Donald Trump jetzt in seiner letzten Rede bei der UNO zur Rolle der UNO in der Weltpolitik.
It is my profound honor to address the United Nations General Assembly 75 years after the end of World War II and the founding of the United Nations. We are once again engaged in a great global struggle. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus. If the United Nations is to be an effective organization, it must focus on the real problems of the world. This includes terrorism, the oppression of women, forced labor, drug trafficking, human and sex trafficking, religious persecution, and the ethnic cleansing of religious minorities. America will always be a leader in human rights. My administration is advancing religious liberty, opportunity for women, the decriminalization of homosexuality, combating human trafficking, and protecting unborn children.
Donald Trump als Kämpfer für die Menschenrechte hat auch mich bei der Vorbereitung überrascht. Ich habe die Rede damals gehört, habe sie aber in der Zwischenzeit großteils vergessen. Ich habe natürlich nicht vergessen seine Bezeichnung China Virus für den Coronavirus, aber dass er da so explizit von Menschenrechten spricht und der Verteidigung der Menschenrechte, das hatte ich in der Zwischenzeit schon wieder vergessen. Aber bevor ihr noch glaubt, dass Donald Trump jemand ist, der nicht wirklich ist, möchte ich noch einen letzten Teil von dieser Rede vorspielen, in dem es darum geht, wie er seine Außenpolitik versteht, nämlich mit der Formel Peace through Strength, also eben Friede durch Stärke und vor allem durch US-amerikanische Stärke. Einmal noch Ton ab.
America is fulfilling our destiny as peacemaker. But it is peace through strength. We are stronger now than ever before. Our weapons are at an advanced level like we've never had before, like, frankly, we've never even thought of having before. And I only pray to God that we never have to use them. For decades, the same tired voices proposed the same failed solutions, pursuing global ambitions at the expense of their own people. But only when you take care of your own citizens will you find a true basis for cooperation. As president, I have rejected the failed approaches of the past, and I am proudly putting America first, just as you should be putting your countries first. That's okay. That's what you should be doing. I am supremely confident that next year, when we gather in person, we will be in the midst of one of the greatest years in our history, and frankly, hopefully, in the history of the world. Thank you. God bless you all. God bless America. And God bless the United Nations.
Das wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort, aber ich habe ja anfangs gesagt, dass ich auch ganz kurz Wladimir Putin zu Wort kommen lasse und auf seine Reaktion eingehen möchte auf die Wahl von Donald Trump. Und zum Abschluss werde ich eben jetzt auch noch einspielen eine Passage, wo Wladimir Putin sich äußert über Donald Trump, weil es wird ja viel gemunkelt darüber, wie gut die sich verstehen, beziehungsweise ob Russland etwas in der Hinterhand hat, Kompromat, also kompromittierendes Material über Donald Trump. Und umgekehrt sagen aber auch manche, vielleicht freut sich Russland gar nicht so sehr, weil jetzt ist Wladimir Putin nicht der Einzige, der kalkuliert irrational ist. Jetzt gibt es einen, der kalkuliert oder vielleicht sogar nicht kalkuliert irrational ist. Und das kann entweder halbwegs glimpflich enden, aber auch in einem ganz, ganz großen Desaster enden. Aber lassen wir ganz kurz Wladimir Putin zu Wort kommen und hören uns an, was er zur Wahl von Donald Trump bzw. allgemein zu Donald Trump zu sagen hat. Ich nütze diese Gelegenheit, um ihm, also Donald Trump, zu seiner Wahl zu gratulieren, dazu, dass er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Ich habe schon gesagt, dass wir mit jedem Staatsoberhaupt, dem von den US-Amerikanern das Vertrauen geschenkt wird, zusammenarbeiten werden. Wissen Sie, man kann von ihm, also von Trump, denken, was man will, weil jeder hatte anfangs während seiner ersten Amtszeit als Präsident ja gesagt, dass er hauptsächlich ein Geschäftsmann ist und dass er nur sehr wenig von Politik versteht und dass er Fehler machen könnte. Aber ich kann Ihnen vor allem sagen, dass sein Verhalten in dem Moment, als man versucht hat, ihm das Leben zu nehmen, mich beeindruckt hat. Es hat sich gezeigt, dass er ein mutiger Mann ist. Und nicht nur, weil er seine Hand gehoben hat und zum Kampf aufgerufen hat für die gemeinsamen Ideale, also von ihm und seinen Wählern. Es geht nicht nur darum, obwohl Sie wissen, das war in der Hitze des Moments. Ein Mensch zeigt sein wahres Ich in außergewöhnlichen Umständen. Das ist, wenn man sieht, wie ein Mensch wirklich ist. Und Trump hat sich meiner Meinung nach auf korrekte Art und Weise verhalten. Mutig, wie ein Mann. Ja, und ich hoffe jetzt zum Abschluss nur noch, dass dieses Männlichkeitsbild, diese zur Schau gestellte, ostentative, oft gekünstelte, oft Pseudo-Männlichkeit uns nicht allen auf den Kopf fällt. Also ich erinnere mich an die, also ich war nicht live dabei, aber man hat natürlich viel darüber gelesen und auch sonst, wir erfahren die Kuba-Krise, als die Welt schon mal am Abgrund stand und da waren die zwei Protagonisten vielleicht nicht ganz solche Alpha- oder Wannabe-Alpha-Tiere wie Trump und Putin und das hat letztlich eine nukleare Katastrophe verhindert, dass beide einander kannten. Im Übrigen, Kreisky schreibt in seinen Memoiren, dass das Gipfeltreffen von den beiden Protagonisten eben Kennedy und Khrushchev, also den beiden Repräsentanten der globalen Supermächte, damals die UdSSR und eben auch die USA, dass deren Treffen 1961 in Wien zumindest einen Anteil daran hatte, eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Nicht, weil sie Freunde geworden wären bei dem Gipfeltreffen 1961, sondern im Gegenteil, weil sie einander kennengelernt haben und gemerkt haben, dass der jeweils andere wirklich bereit ist, bis ans Äußerste zu gehen. Und das hat dazu geführt, dass keiner versucht hat, hier und damit Strichen Schießhase zu spielen oder es nicht zu übertreiben. Und jetzt kann man hoffen, dass auch Trump und Putin voneinander wissen, dass sie bereit sind, ans Äußerste zu gehen und deswegen eben nicht ans Äußerste gehen. Aber ich selbst würde mir dieses geopolitische Schießhase-Spielen liebend gerne ersparen, aber auf mich hört ja keiner und genauso wenig hört irgendwer auf euch da draußen. Ihr seid ja in den meisten Fällen wahrscheinlich ebenfalls nicht wahlberechtigt in den USA, beziehungsweise ganz allgemein nicht so einflussreich, dass man auf euch hören würde. Ja, wir sind jetzt am Ende einer doch länger als geplant gewordenen Folge angekommen. Sie hätte noch viel länger dauern können. Also bei seiner letzten UN-Generalversammlungsrede hat Donald Trump im Übrigen ja auch gesprochen von Afghanistan, von Israel, von den Friedensverträgen zwischen Israel bzw. Israels Regierung und den Regierungen anderer arabischer Staaten. Da könnte man auch darüber diskutieren, wie gut das geendet hat. Man kann auch darüber sprechen, ob er jetzt Israel grünes Licht gibt, sieht ja danach aus, oder geben wird in Bezug auf den Umgang mit dem Iran. Man kann auch darüber sprechen, wie Saudi-Arabien sich verhalten wird gegenüber Israel. Saudi-Arabien, also eben Mohammed bin Salman, MBS, ist ja mittlerweile wesentlich kritischer gegenüber Israel als noch vor ein paar Jahren. Der brutale Krieg im Gazastreifen hat hier natürlich massive Auswirkungen gehabt. Und ich merke schon, ich fange schon an, darüber zu sprechen, aber da ist jetzt einfach nicht mehr ganz die Zeit. Man merkt, es ist vieles im Umbruch. Man kann sehr viel mutmaßen, man kann viele Horrorszenarien an die Wand malen oder auch nicht. Man kann auch versuchen, Trump als rationalen Akteur oder halbwegs rationalen Akteur zu verstehen, der in der Tradition von US-Präsidenten aus der Zeit vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg steht. Also es ist kein kompletter Bruch mit der Vergangenheit, aber es ist jedenfalls ein Bruch mit der Vergangenheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in einigen Dingen ist er gewiss auch ein völlig neuer Akteur und vor allem auch seine Buddies aus dem Tech-Bereich, aber auch aus dem ultrakonservativen Bereich sind gewiss ebenso ein Bruch mit der jüngeren Vergangenheit der US-Außenpolitik. Und damit bleibt am Ende ein riesengroßes Fragezeichen bzw. ganz viele Fragezeichen übrig. Ich hoffe, dass diese Folge für euch zumindest halbwegs interessant war, dass ihr auch die Zitate interessant gefunden habt. Ich selbst habe sie interessant gefunden. Das ist ja das Schöne, dass man manchmal beim Erstellen von diesen Folgen selbst auch einiges mitnimmt oder zumindest wieder auffrischt. Und damit bin ich jetzt endgültig am Ende angekommen. einmal mehr, wie so oft, der Aufruf oder die Bitte schon fast oder das Anstiften für diesen Podcast zu spenden. Ich werde damit natürlich nicht reich, aber einerseits ist es schön zu wissen, dass die Arbeit, die hier hineinfließt, und das ist nicht wenig Arbeit, nicht nur mit einem Danke leiwand, wenn ihr mich irgendwo zufällig trefft, was manchmal vorkommt, belohnt wird, sondern eben auch, wenn man sich in irgendeiner Form erkenntlich zeigt. Ich freue mich sehr über jede noch so kleine Spende für ein Feierabendbier oder eben für die Serverkosten oder Materialkosten, was auch alles so hier anfällt. Also einmal mehr danke an die Unterstützer und Unterstützerinnen. Ich weiß, wer ihr seid. Ich bin euch sehr dankbar. Es ist eine schöne Form von Anerkennung. Und bevor ich jetzt fünfmal eigentlich dasselbe sage, sage ich jetzt dazu nichts mehr, sondern nur noch meine üblichen Schlussworte. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier eingeschalten habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.